Es war ein Expansionstraum, der mit einer harten Bruchlandung endet. Die Migros Zürich zieht sich nach 14 Jahren komplett aus dem deutschen Markt zurück. Was einst als strategischer Befreiungsschlag aus dem gesättigten Schweizer Markt gedacht war, hinterlässt nun ein gewaltiges Loch in der Kasse. Über eine halbe Milliarde Franken muss die Genossenschaft als Gesamtverlust abschreiben. Die Bio-Supermarktkette Tegut, Herzstück dieses Abenteuers, wird nun in wesentlichen Teilen an den deutschen Riesen Edeka verkauft. Übrig bleibt die bittere Erkenntnis, dass der deutsche Detailhandel ein weitaus härteres Pflaster ist, als man in Zürich offenbar kalkuliert hatte. Warum ist der orange Riese im Norden so massiv gescheitert? Und was bedeutet dieser Rückzug für die DNA der Migros als Genossenschaft? Darüber spreche ich heute mit dem Ökonomen und Publizisten Beat Kappeler. Guten Tag, Herr Kappeler.
Guten Tag.
Herr Kappeler, es gibt ja die alte Redensart, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber man kann natürlich auch eher früher oder eher später zu dieser Einsicht kommen und daneben ein Ende setzen. Bevor wir zu den Details kommen, im Fall der Migros in Deutschland, aus Ihrer Sicht kommt die Entscheidung 570 Millionen Franken zu spät und wäre sie längst fällig gewesen?
Das sehen die Beobachter heute so. Schon während des Abenteuers haben verschiedene Stimmen darauf hingewiesen. Mein Lieblingsökonom in Amerika, der sagt jeweils: If something cannot go on forever, it will stop. Wenn etwas nicht ewig weitergehen kann, dann wird es stoppen. Und das war eben mit dieser Tegut-Investition der Migros der Fall. Die kam nie mehr richtig vom Boden weg. Sie nahm nicht Flug auf. Sie hatte schon Probleme als Migros einstieg. Und verschiedene Probleme stellten sich dann einmal, weil man doch annehmen muss, dass Schweizer von Zürich aus nicht unbedingt den deutschen Markt intim kennen. Sie hätten Verschiedenes schon vorher etwas sehen können, zum Beispiel das gloriose Scheitern der Quelle Karstadt-Kaufhof-Saga. Während der ganzen Geschichte lief dann die Handelsgruppe und Immobiliengruppe Benko in Österreich auf Sand auf oder fiel in ein Schuldenloch. Also es war ein großer Umbruch und man hätte eigentlich schon relativ früh vor Jahren den Stecker ziehen sollen oder Remedur schaffen. Das ist nicht geschehen. Es ist auch vielleicht die besondere Struktur, auf die ich dann noch eingehen kann vielleicht. Die Tegut wurde gekauft, nicht von der Migros Schweiz. Die Migros Schweiz ist sozusagen eine Dachgesellschaft, sondern von der lokalen Migros-Genossenschaft Zürich, die zwar sehr reich war und die sehr unternehmerisch sich unterwegs zu machen glaubte, aber das ist dann eben nicht so gekommen. Und die restliche Migros-Gruppe, also die Migros Aare, Migros Westschweiz und so weiter, hatte dazu wenig oder nichts zu sagen. Die Zürcher sind da ganz allein in ihr Schuldenloch gerannt.
Damit man das von außen besser beurteilen kann, von den Größenordnungen her, diese über eine halbe Milliarde Franken, was ist das für ein Klotz für die Migros Zürich angesichts der Verfassung, in der sie dasteht? Ist das sehr viel oder ist das zu verdauen?
Das sind nicht Peanuts, sondern das ist sehr viel Geld von der Summe her schon mal. Und ob es bei einer halben Milliarde bleiben wird, ist auch noch offen. Eine halbe Milliarde ist das halbe Eigenkapital der Migros Zürich. Also da reden wir schon bald vom Familiensilber. Und wenn das weg ist, dann hat die Migros Zürich wirklich für Jahre ein Problem. Sie muss noch weiter sparen. Sie muss auf ihrem Verschlankungskurs weiterfahren. Denn die Migros Schweiz und Zürich haben seit Jahren nun eigentlich nicht nur vom Verkauf von Nudelpaketen gelebt, sondern vom Verkauf ihrer Beteiligungen, haben die Buchhandelsgruppe abgestoßen, haben die Hotel- und Reisengruppe abgestoßen, haben die Sportgeschäfte abgestoßen, die Elektronikgeschäfte, das Möbelgeschäft Mikasa abgestoßen. Es ist fast zum Weinen, wie viel hier kaputt gegangen ist. Alles auf Nebengebieten, nicht auf dem Hauptgebiet des Lebensmittelhandels, auf dem die Migros groß geworden ist, sondern überall Nebengebiete, wo im Laufe der Jahre, Jahrzehnte Geschäftsmöglichkeiten gewittert wurden. Einige dieser Nebenbetriebe, wie zum Beispiel die Buchhandelsgruppe Ex Libris und so auch die Reise- und Hotelgruppe, standen noch aus den heroischen Zeiten des Gründers Duttweilers, der Migros, der eigentlich ähnlich wie die gewerkschaftlich koop-genossenschaftlichen Firmen eine Gesamtheimat für die Kunden bieten wollte. Sie sollten die Freizeitlektüre, den Urlaub, alles zusammen dort verbringen können, im Hause Migros. Die anderen Expansionen daneben, die Elektronikgruppe, die Möbelgruppe und so weiter, Sportgruppe, Fitnesscenter, das ging dann schon weit darüber hinaus und ist dann in den 80er, 90er, Nullerjahren aufgebaut worden oder übernommen worden. Die Migros hat sich auch in der Schweiz auf ein Terrain gewagt, wo sie nicht zu Hause war, nämlich mit dem Kauf der Globus-Gruppe. Das war eine Gruppe auch eher teurer, luxuriöser Objekte und fast kein Lebensmittelhandel, sondern eben Sachen, Güterhandel, die in allen Geschäftszentren der Schweiz vorhanden war und ist. Und das bekam die Migros auch nicht richtig in den Griff. Es war wirklich einfach ein Fremdkörper. Und die wurde dann zuerst an Benko und der thailändische Gruppe verkauft und ist jetzt natürlich nach dem Konkurs Benkos auch an die thailändische Gruppe übergegangen. Also auch hier ein schmerzlicher Strich, der gemacht werden musste. Es tut einem fast leid, wie irgendwie unerfahren diese Zürcher Migros-Unternehmer in alles hineingestiegen und dann wieder hinaus katapultiert sind. Es war ein bisschen Größenwahn. Es war auch natürlich der beschränkte schweizerische Markt, wo eigentlich die Lebensmittelsituation aufgeteilt ist zwischen Coop, die ein Viertel hat, Migros, die einen Viertel hat, und den neuen deutschen Wettbewerbern Lidl und Aldi, die auf den Schweizer Markt drängten und guten Erfolg hatten.
Die Migros Schweiz hat also selbst ein bisschen bereinigt bei allem, was nicht wirklich zu ihrem Kerngeschäft gehört, aber die Migros in den einzelnen Landesteilen, die genießt Freiheit. Ich erinnere mich, in der Migros Schweiz gab es mal einen Versuch mit einer kleinen Fastfood-Kette mit Chicken. Ist denn diese unternehmerische Freiheit der Migros in den einzelnen Landesteilen, ist die allgemein zu hinterfragen?
Ja, ich denke, die Migros ist ja eine Marke und hauptsächlich steht das für günstige Lebensmittel, auch gute Lebensmittel, qualitätsvolle Lebensmittel durchaus. Und die Migros hat eben überall versucht, ihren Fußabdruck zu vergrößern. Auch die Strategie, sich besonders grün, ökologisch bewusst zu geben, gehört dazu. Die ist nicht gescheitert, aber da ist Migros auch nicht allein auf dem Feld. Da sind spezialisierte Ketten, kleinere Ketten, lokale Läden da. Und das schlucken vielleicht die Leute eben nicht unter der Marke Migros.
Bei Migros Zürich heißt es jetzt als Erklärungsversuch, Aldi und Lidl seien eben extrem aggressive Mitbewerber gewesen. Aber das ist ja nun wahrlich kein Geheimnis. Hat die Migros einfach diese gnadenlose Preiskultur in Deutschland unterschätzt oder ist eine Schweizer Genossenschaft ganz allgemein nicht gemacht für Deutschland, mentalitätsmäßig oder auch von der Struktur her?
Ja, ich kann nicht in die Köpfe blicken, aber es scheint schon so, dass der deutsche Markt außerordentlich schwierig, hoch wettbewerbsintensiv ist und dass die Schweizer das unterschätzt haben. Es gibt Zeichen in der Schweiz, dass zum Beispiel die Konkurrenz zwischen Coop und Migros zwar in Einzelpunkten heftig ist, aber in anderen ist es dann doch wieder ziemlich paralleles Verhalten. Beispielsweise gaben beide Konzerne eine völlig gleichgestaltete, also nicht identisch, aber ähnlich gestaltete Kundenschrift hinaus, die wöchentlich in die Haushalte verteilt wurden. Es gibt einige solche Indizien, wonach die beiden Konzerne eben sich doch letzten Endes ein bisschen schonen. In meinem Dorf beispielsweise redet man schon lange, dass Coop zuziehen werde. Bis jetzt ist nur Migros da, aber bis jetzt seit bald 20 Jahren ist nichts geschehen. Also ich habe auch hier das Gefühl, das ist jetzt anekdotisch aus meinem Dorf, aber ich habe das Gefühl, dass hin und wieder die beiden großen Konzerne einander schonen und nicht unrentable Märkte noch mit einer neuen Filiale aufmischen. Das ist ein Eindruck. Die Kartellkommission oder Wettbewerbskommission hat sich da noch nie darüber gebeugt, aber ich fände es lohnend, es einmal zu tun. Die Migros ist in dem Sinn vielleicht auch schlecht geeignet, eine richtig harte, aggressive Politik zu machen. Sie besteht eben aus diesen regionalen Genossenschaften und sie hat, das muss man schon auch sagen, eine Struktur, die von ihrem Gründer Duttweiler 1941 geschaffen wurde und die vielleicht heute nicht mehr der Governance, wie man so schön sagt, entspricht. Duttweiler hat nämlich 1941 den gesamten Konzern den Kunden geschenkt. Man kann heute an jeder Informationsecke einer Mikrofiliale kann man ein Formular beziehen und wird Genossenschafter, ohne irgendetwas zu bezahlen. Und es gibt einmal im Jahr eine Abstimmung, um die Jahresrechnung zu genehmigen und nichts mehr. Also die Bindung der eigentlichen Eigentümer ist seit 1941 sehr, sehr locker. Die eigentlichen Eigentümer, die Kunden, haben nichts zu sagen, außer die Abstimmung mit dem Kaufkorb, also mit dem Einkaufskorb. Sie können die anderen Entscheide nicht beeinflussen. Es gab einmal eine Abstimmung, ob die Migros an die Börse gehen sollte. Das wurde abgelehnt, obwohl sehr hohe Gewinne jedes einzelnen Genossenschafters damit verbunden gewesen wären. Also da spielte noch eine gewisse Identifikation der Eigentümer. Aber nachher, wenn es in die Alltagsentscheide, in die Führungsprinzipien der gesamten Gruppe kommen, keine Impulse von unten, denn die Migros ist damit ein freischwebender, gigantischer Kapitalklotz, dem kein Eigentümer dreinreden kann. Es gibt keinen Eigentümer, der auf den Tisch haut und sagt, ha, das ist mein Geld, ich will Rendite oder ich will dieses Abenteuer nicht. Und diese Struktur, diese genossenschaftliche Struktur einer riesigen Firma entspricht eben nicht dem, was Genossenschaften als Vorteil haben, wenn sie klein sind, wenn sie lokal sind, wenn die Genossenschafter selbst die fast ausschließlichen Käufer sind oder die Bewohner einer genossenschaftlichen Wohnsiedlung. Da ist die Identifikation sehr groß und die Kontrolle ist auch da, weil die Leute natürlich sofort über ihr Zuhause als Genossenschaft reden wollen. Bei der Migros fehlt das leider seit 1941.
Also die Migros steckt gewissermaßen im Kostüm eines kleinen Dorfladens, ist aber inzwischen längst so riesig geworden, dass dieses Kostüm nicht mehr passt. Verstehe ich das richtig?
Ja, es passt einfach nicht. Man kann eine Genossenschaft in diesen Dimensionen nicht führen, wenn die Genossenschafter sich nicht aktiv beteiligen können. Es gibt keine Instrumente wie die, ob da Versammlungen zum Beispiel statt. Es gibt keine Versammlungen der Migros-Eigentümer, der Kunden. Also gibt es die jährliche oder sogar vierteljährliche, wenn wir von einem Vorstand oder Verwaltungsrat sprechen, es gibt diese vierteljährliche oder jährliche Kontrolle durch eine Gesamtabstimmung nicht und der Eigentümer ist abwesend. Und damit natürlich sind, ich muss jetzt einfach Gehörtes und Gelesenes wiedergeben, damit sind in diesen Direktionsetagen der Mikrogenossenschaftsregionalgruppen und Zürich und in der Schweiz als Dachorganisation sind auch ganz persönliche Beziehungsgeflechte da, die von einem Eigentümer wahrscheinlich nicht geduldet würden, die zu eng sind, wo eben jeder den anderen auch schont und nicht einfach rausschmeißt. So hat zum Beispiel das riesige Verlustengagement bei Tegut in der Schweiz unter der Führungsequipe keine eigentlichen Opfer gefordert. Der Verantwortliche wurde sogar nachher noch in eine Regionalgenossenschaft befördert als Direktor. Es fehlt eben der vielleicht manchmal etwas brutale Durchgriff auf der Direktionsebene.
Jetzt ist es so, dass in der Schweiz die Migros eigentlich als eine Art Erfolgsrezepthersteller gilt, mit dieser Genossenschaftsstruktur, mit einem Schuss Business, mit ihren Eigenmarken. Muss man nach Tegut konstatieren, dass sich dieses Erfolgsrezept generell nicht exportieren lässt, dass die Landesgrenze eine unüberwindbare ökonomische Mauer ist, oder kann man das nicht so generell sagen?
Da muss ich jetzt selber passen. Ich kenne ja den deutschen Markt nicht intim von innen her. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass die Migros mit ihren Eigenmarken einen wichtigen Baustein zu ihrem eigenen Markenbild, zu ihrem Image im Publikum vollbracht hat und immer noch vollbringt. Die Migros-Eigenmarken, also ihre eigenen Fabriken, sind sehr gut performing. Sie sind Vorbilder. Zum Beispiel ist die Schoko-Gruppe Frei, die der Migros gehört, ist von manchen Zeugen und Käufern als ausgezeichnete Alternative zu den großen Schokomarken des Landes bezeichnet worden. Die Nudeln, sagt man, werden besonders von deutschen Einkaufstouristen an der Grenze gerne geschätzt und gekauft. Es sind verschiedene solche Gut-Eigenproduktionen da. Ich habe mal den Chef der Migros-Industrien getroffen und ihm gesagt, dass ich ganz besonders die Bärentatzen schätze, eine Biskuitmarke, die Migros vertreibt. Und er hat mir dann gestanden, ja, das ist kein Kunststück. Die wird aus sämtlichen Resten, die nicht verkauft werden von den anderen Biskuits, wird das zusammengemahlen und kommt nachher sozusagen als Wochenrückblick in diese Bärentatzen, wird es gebacken. Und darum ist es so gut, wie ja schon Witwe Bolte bei Wilhelm Busch sagt, wofür sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Also insofern hat Migros wirklich einige Geheimrezepte sozusagen entdeckt und mit Erfolg dem Käufer angeboten oder sagen wir mir angeboten.
Das kann ich bestätigen, die sind tatsächlich sehr lecker. Jetzt will sich die Migros Zürich wieder auf die Schweiz konzentrieren, aber da wird das Gedränge im Detailhandel ja auch nicht kleiner. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir hören auf mit dem Ausland und alles ist gut, sondern man muss wahrscheinlich die Frage stellen, braucht es auch im eigenen Land eine neue Strategie?
Das würde ich nicht unbedingt meinen, wenn man die deutschen Eindringle, wenn ich so sagen darf, betrachtet. Aldi und Lidl sind das kleine Sortimente. In der Migros hingegen, auch bei Coop, kann man bedenkenlos hineingehen und findet auch eine Glühbirne, die man sucht, im richtigen Kaliber. Oder irgendwelche vielleicht Nähutensilien oder kleine Haushaltgeräte, große Haushaltgeräte. Das findet man alles spontan, ohne dass man sich lange erkundigen muss. Und insofern haben eben die Migros-Läden schon den Vorzug des Warenhauses. Es ist fast alles vorhanden, man findet fast alles. Und natürlich gibt es noch den Onlinehandel, das ist klar, der wird ausgebaut. Aber das ist schon ein Vorteil gegenüber einem beschränkten Sortiment, wo zwar der Kunde seine Lieblingssachen kauft, aber er kann nicht alle Einkäufe vielleicht fürs Wochenende am gleichen Ort erledigen. Bei der Migros, bei Coop und einigen anderen kann man das. Also ich würde, wenn ich da so raten darf, würde ich der Migros keinen Rückzug von ihrem allgemeinen Sortiment empfehlen, eben Lebensmittel plus Annexe Sachen. Aber es ist nicht einzusehen, was Migros plötzlich bei Möbeln, also auch ein sehr umkämpfter Markt ist, gesucht hat. Es ist nicht zu sehen, wenn sie eine Kleiderkette aufmachen oder übernehmen würde, was da ihr spezifischer Vorteil ist. Das alles hat sie jetzt abgeschrieben, abgestrichen, liquidiert, mit Riesenverlusten verkauft. Und dabei sollte es eigentlich bleiben. Es ist ja vielleicht auch einer Genossenschaft angemessen, nicht ins Unendliche zu wachsen. Das ist nun einfach einmal für eine solche Großgenossenschaft nicht möglich. Es ist in der Schweiz, auf dem Schweizer Markt nicht möglich. Und den anderen großen, erfolgreichen Schweizer Konzernen nachzueifern, sagen wir Nestle oder ABB oder was immer, das ist nutzlos, denn dazu muss man eben ausgreifen. Dazu muss man ins Ausland gehen, ausländische Stützpunkte, Produktionspunkte haben, die Mentalitäten der ausländischen Käufer und Produzenten kennen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und gerade eben im Detailhandelsgeschäft kommt es wirklich darauf an, dass man die Moden spürt, dass man die Mentalitäten spürt, dass man den Ton trifft. Sonst wird es zum Slogan, den man dem Migros-Gründer im Munde vertrete, unter Kritikern. Er hat gesagt, der Mensch als Mittelpunkt. Und Kritiker sagen, die modernen Migros-Manager haben die Devise, der Mensch als Mittelpunkt. Und so weit sollte es nicht kommen.
Haben Sie eine These zur Frage, warum die Migros punkto Expansionsgelüsten oder auch irgendwelchen Ausbauten in artfremden Dingen so viel offensiver und aggressiver agiert als der direkte Konkurrent Coop? Warum dort die Zurückhaltung viel größer ist?
Coop macht es vielleicht etwas geschickter. Coop hat auch einige Beteiligungen, zum Beispiel die Gate Gourmet. Das ist ein Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten und riesigen Umsätzen, gigantischen Umsätzen im In- und Ausland. Es ist eine Lieferkette für den gewerblichen Großhandel und für Coop selbst. Kauft die Sachen von den direkten Produzenten auf und verkauft sie dann einerseits ans Gewerbe als Lieferant, als sagen wir Grossist ans Gewerbe und verkauft die Sachen natürlich auch an sich selbst. Und das ist eine zweistufige Beherrschung oder Beherrschungsversuch von Märkten. Die Coop-Gruppe ist damit Lieferant ihrer direkten Konkurrenten im gewerblichen Sektor, im gewerblichen Detailhandel. Das ist, finde ich persönlich, ein sehr unschönes Verhältnis. Und Migros hat auch diesen Versuch, den sie selbst hatte, abgestoßen. Sie hatte Aligro ebenfalls einen Großeinkäufer und Großanbieter gekauft, der das Gewerbe einerseits und andererseits die Migros versorgte und damit eigentlich auch der Konkurrent ihrer Abnehmer im gewerblichen Bereich war. Und das hat Coop bis jetzt ungeschoren über die Runden gebracht mit eben 20.000 Angestellten, Riesenumsätzen im In- und Ausland und kein Harnkrebs danach. Irgendwie macht die Coop das geschickter.
Es gab bei dieser ganzen Expansion und dem unschönen Ende noch so ein atmosphärisches Störgeräusch. Offenbar erfuhren ja die Mitarbeiter in Deutschland relativ kurz vor der Presse vom Aus bei Tegut. Passt dieses Vorgehen auch zum sozialen Image des Orangenriesen? Man gibt sich ja immer besonders menschenfreundlich.
Ja, das gehört vielleicht auch zum Kapitel Schweizer auf Auslandsmärkten. Wenn man im Ausland so viele Leute beschäftigt und dann allenfalls eben auch ihnen kündigt, dann muss man vertraut sein mit den Gepflogenheiten dieser Arbeitsmärkte, auch mit den Gesetzen natürlich. Die sind in Deutschland bezüglich solcher Entlassungen schärfer als in der Schweiz. Und dann muss man eben dann sehr vorsichtig vorgehen. Die Migros oder andere vielleicht scheinen dann in Krisenfällen zu sagen, ja nun, es kommt nicht mehr darauf an, ich ziehe mich ja eh zurück. Aber es ist sicher unschön, wenn man sich massiv gegen lokale, also lokaldeutsche in dem Fall, Gegebenheiten gesetzlicher oder mentalitätsmäßiger Art vergeht und an diese Grenzen stößt. Das muss eben ein ausländischer Investor immer auch beachten. Er müsste beispielsweise in Frankreich mit noch heftigeren Reaktionen rechnen. In Frankreich zum Beispiel mischt sich die Regierung in Paris sofort in größere Entlassungen ein, besonders wenn sie von ausländischen Firmen gemacht werden. Das muss man wissen und das muss man vielleicht eben auch wissen, wenn man schon kauft, dass man auf einem sehr schwierigen Arbeitsmarkt tätig wird. In der Schweiz kann man mit relativ kurzen Kündigungsfristen und einer kurzen Meldung an die Belegschaft kann man sich dann herauswinden. Das zeichnet den schweizerischen Arbeitsmarkt aus. Er ist flexibel. Man kann hinein und wieder hinaus, was man in anderen Ländern eben nicht so leicht kann. Ich würde ganz sicher den Schweizer Arbeitsmarkt vorziehen, wo man rein und raus kann als Unternehmer, anstatt langwierige Prozeduren oder kostspielige jahrelange Weiterbeschäftigungen aushalten zu müssen. Aber das ist eine Einstellungssache. Man muss eben die Unterschiede kennen, wenn man auf diese Märkte geht.
Der ganze Deal hängt noch vom Bundeskartellamt ab. Was passiert denn eigentlich, wenn die Wettbewerbshüter Edeka die Übernahme untersagen?
Ja, dann weinen und Zähne knirschen, dann ist die Situation wirklich sehr verfahren. Vielleicht müsste man das nicht dann großenteils an Edeka verkaufen, sondern an 4, 5, 6 Abnehmer, um diese Bedenken der Marktbeherrschung zu besänftigen. Oder im allerschlimmsten Fall bliebe die Totalliquidation, was natürlich dann wiederum für die Beschäftigten gar nicht interessant und schön wäre. Es wäre dann auch für die Migros natürlich noch ein zusätzliches Verlustpotenzial größerer Ordnung. Dann wären vielleicht auch die Immobilien nicht mehr das wert, was man sich erhofft. Kurz, es hängt schon sehr viel jetzt von diesem Entscheid ab und auch Das müsste man beachten, wenn man ins Ausland geht. Wie strikt sind die Kartell- oder Wettbewerbsgesetze? Wie strikt wird durchgegriffen? Kann ich allenfalls nachher diese Kette verkaufen, nicht verkaufen? Und das überlebt man sich natürlich in der Euphorie des Kaufs überhaupt nicht oder wenig. Und das ist dann natürlich eine zusätzliche Hypothek im Liquidationsfall oder Verkaufsfall.
Gibt es abschließend, Herr Kappeler, eine zentrale Lektion, die Schweizer Unternehmen vielleicht auch über die Migros hinaus aus diesem 570 Millionen Franken Debakel lernen können, ziehen können?
Wie Albert Einstein sagte, man lernt von Vorbildern, auch von schlechten. Man kann sicher einige Konsequenzen daraus ziehen. Einmal, dass eine Genossenschaft kein gutes rechtliches Gefäß ist, um eine große Unternehmung zu führen. Zweitens, dass die Auslandsexpansion wohl überlegt sein muss bezüglich Arbeitsmarkt, bezüglich Markt überhaupt, auf dem man tätig sein möchte. Und dass man sich möglicherweise auch die Rückzugsmöglichkeiten schon früh überlegen sollte. Sie sehen natürlich eben parallel, wie in Deutschland Quelle, Karstadt, Arconda gescheitert ist 2009. Wenn man die Augen ein bisschen offen gehalten hätte, hätte man 2013, als Migros die Tegut kaufte, schon sehen müssen, dass im deutschen Detailhandel vielleicht die eine oder andere Problematik liegt, wie im schweizerischen auch, wie überall. Auch Macy's in Amerika, Walmart müssen immer wieder umstellen, abschreiben, die Sortimente anpassen, Standorte anpassen und so weiter. Das muss eigentlich jeder Unternehmer lernen und wissen. Es ist natürlich auch die ganze Gruppe Benko, die gescheitert ist. Auch da ist ein Lehrstück darin, dass man nicht mit allzu viel Fremdkapital vorwerken sollte, dass man die Übersicht behalten muss, was sind die Fälligkeiten der großen Kredite, die man aufnimmt. Es gibt aus den kürzlichen Ereignissen im europäischen Detailhandel, und da ist Migros ein Teil davon, gibt es eben sehr, sehr viele Lehrstücke, die man sehen muss und die man beherzigen muss.
Das Abenteuer der Migros Zürich mit Tegut in Deutschland und das jähe Ende. Im Gespräch war der Ökonom und Publizist Beat Kappeler. Besten Dank, Herr Kappeler.
Besten Dank.